Hier am Turm, Folge 14. Wir plaudern übers Eishockey rund um den Pferdeturm. Mike Münkel lässt sich entschuldigen. Der ist nach dem letzten Bratwurst-Test in ein Fresskoma gefallen und kann gerade nicht. Ich bin Johannes Avenarius, firmiere am Turm unter Ave. Die letzte Folge, habt ihr gemerkt, liegt eine Weile zurück. Das liegt zum einen daran, dass ich meinen Resturlaub verjubelt habe. Zum anderen daran, dass mit Saisonende und den auch damit zusammenhängende Nachrichten bei mir irgendwie ehrlicherweise so ein bisschen die Luft raus war. Ich weiß nicht, wie es euch damit so ging. So oder so, Saisonende ist das Stichwort. Es gilt, ein Fazit zu ziehen. Und das möchte ich machen mit den Leuten, die sehr eng an der Mannschaft sind und fast jedes Spiel gesehen haben. Mit den Kommentatoren von Spread haben wir an dieser Stelle schon mal gesprochen. Jetzt ist das Studio 4 dran. Also die Jungs, die das Rahmenprogramm vor, nach, zwischendurch und währenddessen bei so einer Live-Übertragung machen. Hallo ihr zwei, ihr müsst euch jetzt austentern, wer erst antwortet. Wer seid ihr, was macht ihr im eigentlichen Leben? Und die damit verbundene Frage, wer ist euer All-Time-Hero am Pferdeturm?
Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Fan Hong Runge. Ich glaube, das ist das Gesicht, was auch sehr oft in der letzten Saison gezeigt worden ist. Ich bin Spray-TV-Moderator, nicht im Hauptjob, im Nebenjob. Und ich arbeite, das hattest du gefragt, Ave, ich arbeite bei Verkauf. Das ist dieses große Secondhand-Qualifizierungsunternehmen in Hannover und der Region. Und dort leite ich den sozialen Bereich. Und weil du gefragt hast nach meinem All-Time-Hero, da musste ich tatsächlich relativ lange überlegen.
So.
Und ich bin dann tatsächlich aber doch, ich habe die ganze Zeit überlegt, nehmen wir Brad Pargoux? Nein. Wir nehmen nicht Brad Pargoux. Wir nehmen Michel Saint-Jax. Weil ich zu der Zeit, als er sehr erfolgreich war, bei uns, bei den Turtles damals noch, da war ich Jugendlicher. Und wann wird man wirklich großer Fan von irgendwie jemanden vom Spieler mit seinem kongenialen Partner Denis Bourigard damals noch für, glaube ich, 2-3 Spielzeiten. Das war mir eine Freude, das war immer wirklich geil zu sehen und ich weiß, viele Fans haben damals sein Trikot getragen und das ist tatsächlich mein All-Time-Hero aus der Jugend.
Michel Saint-Jacques, großartig, kam ja auch später nochmal wieder, ein echter eigener Typ und wenn ich mir recht entsinne, Stammkunde bei McDonald's, wenn man das so sagen darf. Warum haben die uns eigentlich nie gesponsert? Ich weiß es nicht. Ja, cool, vielen Dank, freue mich, dass du dabei bist und wir haben einen zweiten Gast, auch er darf sich vorstellen.
Ja, moin, Sebastian Müller. Ich studiere, ja, ich sag mal, hauptberuflich an der Uni Rechtswissenschaften hier in Hannover und ich bin, ja, ich sag mal, das Küken so im Spray-TV-Team. Ich bin ganz frisch dazugestoßen, erst seit dieser Saison und man sieht mich eigentlich ja regelmäßig an der Seite meines Gesprächspartners von Hong Runge, der sich eben schon vorgestellt hat. Ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass du mir die Frage nicht stellst nach, wann war dein erstes Spiel, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss damals so klein gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass meine Eltern gesagt hatten, ich hatte Schallschutzkopfhörer und das volle Programm. Und von daher, ich weiß es nicht. Aber dazu überleitend direkt zu meinem All-Time-Hero. Das muss dann auch so die Zeit gewesen sein, wo ich dann wirklich ja hauptberuflich am Pferdeturm eingekehrt bin nach der kurzen Fußballunterbrechung. Jamie Chamberlain, die 88. Mhm. Das ist mein All-Time-Hero. War damals so ja im Prinzip der Spieler, der mich am meisten fasziniert hat. Hat ja auch eine längere Zeit am Pferdeturm gespielt und das war dann so mein Hero, der mich auch damals beim Hockey selber noch von der Rückennummer inspiriert hat, die ich nicht gekriegt habe damals, weil dort beim Hockey die 88 mit Müller nicht ganz so gern gesehen war. Grüße gehen raus an irgendwelche Leute, die da irgendwas reindichten wollten, aber naja, sei es drum. All-Time-Hero Jamie Chamberlain und das war so, ja, ich sag mal, das kongeniale Duo mit Doyle, die mich so zum Pferdeturm in der Hochzeit gebracht haben.
Ja, auch sehr nachvollziehbar. Liebe Grüße nach Kanada. Ich entsinne mich bei 100 Years of Hockey, dieser Veranstaltung, die war, was war das, vor 3 Jahren, 4 Jahren oder was, auch im Pferdeturm hatten, als er nochmal zurückgekommen war. Und er war, glaube ich, fast der Letzte auf dem Eis, weil so viele Leute noch irgendwas von ihm wollten. Und dann ging er quasi Richtung Kabine raus. Ich war irgendwie gerade auf Höhe der Strafbank und da trommelten nochmal Leute gegen die Decke der Strafbank, weil sie gerne nochmal irgendwie ein Trikot von ihm signiert hatten. Dann musste er nochmal rauskommen. Na, überhaupt kein Problem. Gibt doch nochmal Autogramme, einen kleinen Schnack, noch ein kleines Foto und so. Grundnetter Kerl. Wir hatten ein paar coole Typen am Pferdeturm, großartig.
Definitiv.
Ich finde eure Auswahl ausgezeichnet. Ich bin froh, dass mir die Frage nicht gestellt ist, weil ich sie nicht so ohne weiteres beantworten könnte. Es gibt ziemlich viele, die da mit reinfallen. Was macht ihr in diesem Studio 4? Also Moderation, habe ich verstanden. Kamera geht an, Rotlicht und der Teleprompter legt los und ihr könnt, was umfasst das für eine Aufgabe, um das mal aufzudröseln für die Fans? Was ist eure Aufgabe Wie läuft das ab und was fordert es an Vorbereitung von euch?
Aber viele, viele Fragen in
ja,
eins.
So bin ich.
Vielleicht, damit man so ein bisschen die Vorgeschichte weiß, wir haben ja in der Corona-Zeit, als es die Zuschauerbeschränkung angefangen hat mit diesem Studio Vorberichterstattung, damals war es noch gar kein Studio, Vorberichterstattung angefangen. Da war ich auch tatsächlich noch gar nicht im Team, obwohl, ich weiß es nicht ganz genau. Auch mit den Masken und mit allem, wir standen ja dann bei Gisela und haben dort von dort berichtet, mit Maske, mit Abständen. Und wir hatten damals überlegt, mit Andy Giesau zusammen, wie kann man irgendwie eine Plattform auch für die Sponsoren, Partner schaffen, wie kann man den Zuschauer und den Fan von zu Hause ein bisschen abholen, die ja nun leider nicht ins Stadion durften. Und da ist so diese Idee entstanden, dieses ganze Format auch so ein bisschen auszubauen, also nicht nur eine Eishockey-Übertragung zu machen. Und jetzt sind wir heute da, sind im Studio 4. Es hat sich alles weiterentwickelt mit Sponsorenwand, mit irgendwie so einer schönen Tonne, mit Bierwerbung, alkoholfrei, mit Alkohol und ohne. Also,
aber hat ziemlich sicher alles abgelaufen, oder?
Sehr sicher alles abgelaufen. Also es kommt keiner auf die Idee, da was zu trinken. Ich sag das auch immer den Leuten, also sowohl auch den Sponsoren, die am Anfang noch dabei waren, als auch den Politikern, die sich ab und zu mal die Ehre geben. Adis Ahmedovic ist ja jetzt auch Mitglied beim e.V. Mhm. Das ist das Studio 4 ist, glaube ich, und da spreche ich auch für Sebastian irgendwie und ist uns irgendwie so ans Herz gewachsen. Das ist sehr viel Arbeit, das muss man so sagen, sowohl vom Aufbau, das begleiten wir eher weniger, weil da sehr viel Technik auch verarbeitet wird. Da sind immer dann andere aus dem Spray-TV-Team, die da wirklich sehr, sehr fleißig sind. An dieser Stelle muss das mal gesagt sein.
Auf jeden Fall.
Aber wir sind tatsächlich für die Vorbericht, also für den Inhalt zuständig. Wir bereiten uns entsprechend vor. Wir haben ja jeder seine Rolle. Der eine fragt, der andere antwortet,
ja, kurz
gesagt. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von der Vorbereitung her. Wie gut kennt man den Gegner? Ich muss mir natürlich Fragen überlegen. Am Anfang ist das sehr, sehr schwer und man kommt dann irgendwann rein. Und ich glaube, Sebastian, du hast das ja diese Saison bravourös gemacht. Du weißt, wie schwer es ist, am Anfang da reinzukommen, ne? Und also es steckt sehr viel Arbeit drin, auch wenn man das so vielleicht gar nicht so mitbekommt. Welche Interviewpartner nehmen wir? Welche Szenen im Spiel werden genommen? Also auch da stimmen wir uns nochmal mit der Regie ab. Das ist gar nicht so einfach. Wenn es so 0-0 ausgeht und irgendwie da so nicht so richtig viel passiert, ist das gar nicht so einfach, da eine gute Szene rauszufinden. Ja, und ansonsten quasseln wir über Eishockey. Mhm.
Was steckt da an Vorbereitung hinter, Sebastian?
Ja, Fanon hat es eben schon angedeutet. Auch für mich ist das ein Unterschied. Ich meine, ich kenne jetzt auch beide Rollen, sowohl ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen salopp den Fragensteller als auch den Antwortpart. Mhm. Als Fragensteller finde ich, für mich persönlich, wenn ich das vergleiche mit der Vorbereitung als, wir nennen es immer liebevoll, Experten im Studio, finde ich den Part, Fragen zu stellen, doch weniger arbeitsintensiv als zu antworten, weil viele Fragen ergeben sich auch einfach so aus dem Gespräch. Wenn man ins Gespräch kommt, man kennt das, man hat so 2, 3, 4, 5 Einstiegsfragen und dann kommen doch nochmal Nachfragen oder Zwischenfragen oder das Gespräch entwickelt eine gewisse Eigendynamik. Und auf der anderen Seite, wenn du der Experte oder der Antwortgeber bist, musst du ja auf all diese Eventualitäten, du musst ja Antworten parat haben. Das entwickelt sich natürlich in einer Zeit. Also ich weiß, das erste Mal, als ich mit Fanon im Studio stand, das erste Mal war vorbereitungstechnisch für mich die Vollkatastrophe, weil ich gar nicht wusste, wo ich wie gucken sollte und was ich da machen sollte. Und als sich das dann so nach und nach mal ein bisschen gelegt hat, also ich sag mal so, ich für meinen Teil, um meine Zahl in den Raum zu werfen, Vorbereitung auf Studio als Antwortpart, da stecken bestimmt pro Woche mindestens nur für die Vorbereitung auf Studio rein an Inhalten, ja so 5, 6 Stunden doch schon drin. Wenn man dann so nach und nach Gegner kriegt, die man schon kennt, kann man natürlich auf Sachen zurückgreifen. Aber gerade für mich jetzt in der ersten Saison, ich musste mir ja auch erstmal Grundkonstrukt und alles aufbauen. Also rein, ja, so 5 bis 6 Stunden gehen da schon drauf. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ja, vielleicht 2/3 davon, wenn man sich so Fragen erarbeitet. Aber das liegt wahrscheinlich auch an mir, dass ich gerade als Neuer Ich bin jemand, der sich gerne vorbereitet. Also ich kann sowas aus dem Stegreif, kriege ich nicht hin. Da verhaspel ich mich, da weiß ich irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Und von daher ist da schon eine gewisse Vorbereitung vonnöten. Aber ansonsten, ich meine, Van Hong macht es mir auch immer relativ einfach. So ein gewisses Grundkonstrukt hat er mir an die Hand gegeben, wie ich eben, ja, wie das aufgebaut ist, das Gespräch. Und von daher, so mit nach und nach habe ich es auch zusammen kürzen können, zeitlicher Aufbau, auf vielleicht, ja, 4 Stunden Vorbereitungszeit, aber es ist schon nicht ohne. Also gerade was Van Hong gesagt hat, ohne geht es halt nicht.
Ja, du kannst ja nicht nackt in so eine Veranstaltung reingehen, das würde man sofort merken. Und man würde auch merken, wenn der Interviewer keine Struktur hat, sich nicht vorher wenigstens einen groben Fahrplan überlegt hat, wie man durch so eine Sendung durchkommt. Insofern habe ich großen Respekt vor euch, die ihr ja jetzt keine Medienprofis seid. Es ist, mir sagt man nach, ich würde das beruflich tun. Es ist eine
sehr gut Aufgabe.
Da, danke, darauf habe ich gewartet. Christ, was trinkst du, Junge? Es ist eine Aufgabe. Wenn eine Kamera angeht und auf dir der Druck lastet, jetzt mach mal. Jetzt gucken zwischen 100 und im Fall von Derbys 2000 Leute zu 3000. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Wir geben ja keine Zahlen bekannt. Das ist eine besondere Drucksituation. Ich habe das nur einmal mitgemacht. Playoff-Spiel gegen Deggendorf, habe sofort einen Shitstorm aus Deggendorf kassiert, weil ich irgendwie deren Biersorte beleidigt habe. Und fand es, ja, wenn das Rotlicht angeht, dann habe ich das inzwischen gelernt. Aber da ihr das aus einem anderen Hintergrund kommt, habe ich höchsten Respekt davor. Mir geht es auch so, der Antwortpart ist eigentlich leichter, weil ich warte darauf, dass ich irgendwie einen Ball zugespielt bekomme, dann muss ich den halt irgendwie noch verwandeln. Und das läuft mit einer gewissen Vorbereitung. Was ich von euch gerne wissen würde, ist, ich habe diese Stadionsprechergeschichte irgendwann am Ende auch nicht ungern aufgegeben. Zum einen, weil Kinder kamen und so weiter, aber zum anderen auch, weil ich den Eindruck hatte, ich habe vom Spiel gar nichts mehr. Sondern ich sitze nur noch oben und muss überlegen, welchen Knopf musst du jetzt drücken? Was passiert mit dem Licht? Was passiert mit der Musik? Was haben die gerade mir über den Kopfhörer zugebrüllt, wer es war? Könnt ihr bei all der Vorbereitung und bei all dem Nachdenken, was macht man jetzt, das Spiel genießen? Könnt ihr Eishockey-Fan sein?
Boah, schwierig. Schwierig, weil man natürlich während des Spiels schon im Kopf hat, okay, was für Fragen stelle ich? Ich schreibe mir immer auch Szenen auf. Die Leute denken vielleicht, wenn ich so hinter den Kommentatoren sitze, dass ich permanent am Handy spiele. Das stimmt nicht. Ich schreibe mir tatsächlich Szenen auf. Und wenn mir da eine gute Frage einfällt, dann wird die da sofort verarbeitet. Und ja, das sind so... es ist schon nicht ganz einfach, das Spiel als Fan, als normaler Fan mit vielleicht noch einem schönen kühlen Blonden in der Hand. So ist es sicherlich nicht, aber man lernt es zu genießen. Man lernt es irgendwie damit umzugehen. Aber diese Emotionen, gerade in den Playoffs, das ist schon schwer, die zu kanalisieren, wenn man dann sozusagen vom Kommentatorenplatz ins Studio geht. Da muss man sich schon ein bisschen sammeln, ja. Damit man da auch was Vernünftiges abliefert. Und das ist ja letztendlich von allem aus unserem Team der Anspruch, irgendwie immer eine richtig gute Performance auf die Platte zu bringen.
Richtig gute Performance bringt uns wunderbar zum nächsten Thema und eigentlich ein Hauptthema des heutigen Abends, das generelle Saisonfazit. Wir halten fest, Indians Platz 4 erreicht, erste Runde also geschafft, Heimrecht, erste Runde Höchstadt geschlagen und dann gegen ein übermächtiges Weiden, das dieses Jahr einfach nicht krank war, ausgeschieden. Saisonfazit also positiv, alles gut gegangen, Ziel erreicht?
Ja, also ich für meinen Teil, ich würde sagen, man kann schon sagen, dass die Saison gut war. Insgesamt betrachtet, gerade wenn man mal betrachtet, wie man in die Saison reingestartet ist, wobei vielen und auch bei mir, das gebe ich ganz ehrlich zu, so nach 8 Spieltagen so langsam dann doch die Alarmglocken angingen, weil es halt, ich sag mal so, in der Art und Weise nicht erwartbar gewesen ist. Man konnte es so ein bisschen sehen, auch anhand der Vorbereitungsspiele, dass so ein bisschen der Wurm drin steckte. Bei mir war die Hoffnung, dass die Mannschaft einfach ein paar Spiele braucht, um sich zu finden. Offensichtlich hat die Mannschaft ein paar mehr Spiele dazu gebraucht. Gott sei Dank hat sie sich gefunden und dann hat es ja auch funktioniert im Großen und Ganzen. Aber nichtsdestotrotz würde ich unterm Strich schon sagen, dass die Saison, sie war okay und sie war gut, aber nicht mehr. Das lag meiner Meinung nach einfach daran, dass man auch selber wahrscheinlich viel zu viel Unruhe im Verein hatte, viel zu viel, auch mit Spielerwechseln unter der Saison, wo Spieler freigestellt wurden, dann wurden neue Spieler geholt. Aus welchen Gründen auch immer, die sich mir nicht erschließen, die ich auch nicht kenne, ist auch für mich, ich sag mal, egal wieso das passiert ist. Es ist so passiert, es ist für mich immer so ein Zeichen von gewisser Unruhe, die dann doch da ist. Und im Endeffekt muss man sagen, wir hatten ja aus Indiens Sicht, ich nenne das jetzt einfach mal wir hatten ja bis wirklich kurz vor Schluss sogar die Chance auf Platz 2. Und das hat man selber aus der Hand gegeben, indem man die entscheidenden Spiele gegen Tilburg und gegen Halle eben nicht gewonnen hat. Und damit war es dann am Ende Platz 4. Ich glaube, wenn es am Ende Platz 2 gewesen wäre, hätten 95% der Leute gedacht, ey, wow, geil, wir sind Zweiter geworden hinter den übermächtigen Scorpions. Jetzt sind wir eben Vierter geworden. Und dann war es schon so ein bisschen, ja, so
das vorgezeichnet
Gefühl,
in dem
Playoffs. Ja, man hat so ein bisschen was verpasst irgendwie, so gefühlt. Ja, und dann in den Playoffs gegen Höchstadt hat sich das so ein bisschen reingezogen. Also ich habe mich doch sehr gewundert, muss ich sagen, dass wir uns so schwer mit Höchstadt getan haben, die ja auf dem Papier eine Wundertüte waren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir auch die Serie insgesamt dann gegen Höchstadt verdient, gewonnen, overall. Und dann gegen Weiden, wie du schon sagst, ja, das muss man halt auch ganz klar so sagen, die waren halt einfach besser und wahrscheinlich auch vom Kader her qualitativ besser besetzt. Von daher ist es so gekommen. Letztes Jahr hatten wir einen Parker, der solche engen Spiele vielleicht auch mal für uns entschieden hat. Dieses Jahr hatten wir einen Parker Bowles eben nicht, der eventuell vielleicht auch mal so ein knappes Spiel mal entscheiden konnte. Und ja, also klar war die Enttäuschung dann da, dass man gegen Weiden doch relativ chancenlos war. Aber im Grunde muss ich sagen, bin ich persönlich ganz zufrieden mit dem Verlauf.
Mhm. Ja, ich kann mich da tatsächlich fast nur anschließen. Außer, und da muss ich ein bisschen einhaken, 4 Derby-Niederlagen, die tun weh. Ich finde, man hätte durchaus auch mal ein Spiel gewinnen können. Und was mir zusätzlich weh tut, ist 4 Niederlagen gegen Halle und 3 Niederlagen gegen Tilburg. Und wenn man sich fragt, wo die Punkte bleiben, wir haben auch in Hamm verloren, wir haben zu Hause am 2. Meierstag, das war das letzte Spiel von Lenny Socio, eine richtige Packung gekriegt. Die haben uns ein paar Geschenke da eingepackt. Da möchte ich auch gar keinen kritisieren an der Stelle. Ich sage einfach nur, das ist sehr schade, weil der 4. Platz, und damit war es vorgezeichnet, es war klar, wenn wir die Runde weiterkommen, spielen wir gegen Weiden. Ja. Und ich hätte gerne nicht gegen Weiden oder Rosenheim gespielt, aber Deggendorf hätte ich doch gerne nochmal gehabt. Und von daher, das wäre sicherlich nochmal spannender gewesen. Und damit ich so richtig zufrieden aus einer Saison gegangen wäre, wäre ein zweites Heimspiel gegen Weiden. Zweites Heimspiel gegen Weiden, nochmal eine volle Hütte, nochmal eine gute Stimmung. Das wäre so, wo ich sage, okay, dann kann man auch sehr zufrieden ist mein Sportler nie. Und ich bin im Herzen auch Sportler und Fan. Aber dann kann man auch sagen, so, aber dieses glatte 0-3, das fand ich nicht so schön.
So, das hat ein bisschen weh getan. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ich bei mir, also wenn wir um ein generelles Saisonfazit noch reden, mir hat bis zum Ende, vielleicht war ich nicht nah genug dran, gefehlt, dass diese Mannschaft aus einem Guss oder sich als eine große Einheit präsentiert. Das ist etwas, was ich im letzten Jahr, als es in den Playoffs so weit ging, irgendwie wahrgenommen habe. Die haben sich von innen nach außen, du hast gemerkt, das ist eine Bande, da kann jeder mit jedem, die krölen ihre Schlager irgendwie vor sich hin und auf dem Eis schlägt sich das einfach nieder. Und dieses Mal hast du einzelne Reihen gehabt, die ziemlich gut funktioniert haben und andere dann auch eben wiederum gar nicht. Diese Geschichte um die Contis, über die wir dann nachher nochmal sprechen. Ich will keine ungern Spieler einzeln hervorheben oder niedermachen, weil wir reden hier über Oberliga. Das wär nicht fair aus meiner Sicht. Und es ist immer einfach, aus der Entfernung Dinge abzuurteilen. Aber ich glaube, dass die Atmosphäre in der Mannschaft dieses Jahr eine ganz andere war als im Jahr davor, ist schon deutlich geworden. Und deswegen habe ich mich schwer getan, mit dieser Mannschaft warm zu werden. Die Mannschaft, in der eben, wie ihr schon gesagt habt, am Anfang einer suspendiert wurde und weggeschickt wurde, dann kam der nächste, der ging nach 4 Wochen irgendwie oder 6 Wochen
zurück direkt nach Schweden.
Genau, und tschüss, ach, ich höre mit dem Eishockey ganz auf. Auch nicht der Erste, der hochgelobt an Pferdeturm kommt und danach mit dem Eishockey aufhört. Grüßen an Wade Winkler zum Beispiel, einer von vielen. Ich glaube, Bryce Coburn hat auch nicht mehr sehr lange danach gespielt. Tyler Butler, weiß der toll, also ganz viele. Das hat mir gefehlt, dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Weil ansonsten habt ihr völlig recht, sportlich war das im Rahmen dessen, was man sich vorgenommen hat und im Überstehen der ersten Runde sogar fast ein bisschen übererfüllt. Lenny hatte im Sommer gesagt, auf der Terrasse bei Marco Stichnot, Platz 4 ist der Wunsch, wollen wir machen. Mhm. Und ich habe ihm damals schon gesagt, das kann doch nicht dein Ziel sein, Platz 4. Das haben wir ja jetzt letztes Jahr.
Also ja. Platz 4 wurde ja offiziell herausgegeben von der Vereinsführung.
Das wird jedes Mal.
Aber die Fanseite ist halt einfach, das interessiert ja relativ wenig an der Stelle, was die Vereinsführung sagt, weil nach Halbfinale Oberliga und knapp am Finaleinzug gescheitert, das muss man ja auch mal so sagen, durch kuriose Entscheidungen in Memming, wo ich leider vor Ort war damals, muss ich sagen, die Erwartungshaltung, und dafür ist man ja Fan, war einfach höher. Und die wurde ganz hart gedämpft am Anfang. Die Vorbereitung war schwierig. Dann hat man viel Geld in die Hand genommen für ein Trainingslager in Garmisch. Die Erwartungen stiegen fast ins Unermessliche. Das muss man vielleicht auch fairerweise sagen. Dann lief es nicht und es lief nicht. Dann hat man gegen 10 Spielern aus Halle verloren. Das war gefühlt so da haben wir vorher, Sebastian, ich glaube, wir beide haben wieder Studio gemacht und gesagt, naja, ist ja eigentlich nur eine Frage der Höhe, so ungefähr.
Ja, so ungefähr.
Ja. Und dann haben die uns tatsächlich mit 10, 11 Mann da dominiert. Und ich glaube, das war der erste Moment in der Saison, wo auch die Fans gepfiffen haben. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, jetzt wird's komisch. Am Pferdeturm die eigene Mannschaft auspfeifen, kommt nicht so oft vor. Da ging es schon los. Ne? Also die ersten Spiele hatte man noch ein bisschen Geduld, aber dann dieses Halle-Spiel, das hat schon richtig gesessen. Und da ist es mir auch schwer gefallen, auch die richtigen Worte im Studio zu finden. Ne? Das muss man ja auch irgendwie erstmal verdauen, wenn man in die Drittelpause geht und du kriegst so ein Feedback aus der Kurve. Das war nicht so einfach. Und ich finde, ich stimme dir zu, was du gesagt hast zu der Mannschaft. Aber wie sie sich dann gefangen hat, nachdem Lenny Socio entlassen worden ist, Björn Naujok hat das Ruder übernommen hat, das war schon einzigartig. Also wir sehen das immer so als selbstverständlich an. Ja. Ne? Aber die haben irgendwie 12, 13, 14 Siege am Stück gefahren bis zum Derby. Da gab es wieder auf die Mütze. Mhm. Aber die haben gut performt. Die haben in Hamburg gewonnen. Da haben wir auch oft verloren. Die haben 5-0 übrigens auch, irgendwie sowas. Das war auch ein sehr, sehr hohes Ergebnis. Die haben wirklich gut gespielt. Und
auch in Tilburg übrigens gewonnen.
In Tilburg gewonnen, in genau. Und so stieg die Erwartungshaltung. Und dann kam am Ende wieder die blöden Spiele gegen die Scorpions, gegen Tilburg und gegen Halle. Und wir dachten uns, naja, gegen Tilburg haben wir, glaube ich, noch gewonnen. Oder nach Verlängerung verloren, irgendwie sowas war es.
Irgendwie sowas.
Verloren, zu Hause verloren. Und da dachten wir uns, okay, dann müssen wir es am Wochenende gegen Halle machen. Und dann haben wir Platz 3. Und das hat auch nicht geklappt.
Ja.
Und das Ende kennen wir.
Ja, was ich vielleicht noch zur Saison loswerden wollte. Für mich war es jetzt sozusagen, ich habe ja Anfang der Saison so ein bisschen die Perspektive gewechselt. Ich war ja bis dahin wirklich Vollblut-Fan, nenne ich es mal. War auf Wolke 85 nach diesen letzten Playoffs, vorletzte Saison, muss man ja jetzt korrekterweise sagen. Bin auch mit auf der Euphoriewelle geschwebt, muss man so sagen. Und für mich war es dann wirklich schwer nachzuvollziehen, wieso das Saisonziel nach so einer Saison mit Platz 4 ausgegeben wird. Das hat bei mir, ohne dass ich groß drüber nachgedacht habe, im Nachhinein war es dann so ein bisschen, verständlich, warum man es rausgegeben hat, aber rein, bevor ich so, ich sag mal, tiefer in die Materie eingetaucht bin, hatte man so das Gefühl, der Großteil schwebt auf so einer Euphoriewelle, man hat super Playoffs gespielt und im Prinzip wird einem dann gespiegelt, nach dieser Klasse-Saison wollen wir aber einfach nur mitspielen. Und das war für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Ich gedacht habe, du machst damit die ganze Euphorie im Prinzip zunichte, weil du schon einem großen Teil dieser Euphorisierten sagst, nächste Saison wird das nicht. Wir kommen da gar nicht hin, dass es wieder so ein Lauf gibt, dass wir uns in so einen Rausch spielen und sowas. Und das war für mich hart zu schlucken. Und ich glaube einfach das war dann so zwei Dynamiken, die sich entwickelt haben. Einmal diese hohe Erwartungshaltung, die du hattest aufgrund der letzten Playoffs. Und dann hat es ja auch angedeutet, was die Mannschaft da abgerissen hat, war ja nun wirklich, also da ziehen ja heute noch alle, glaube ich, den Hut vor. Und dann, glaube ich, war der Druck auf die Mannschaft auch sehr, sehr hoch. weil auch viele aus den Mannschaftsteilen wussten, was da letztes Jahr passiert. Ich meine, der Großteil der Mannschaft ist ja so geblieben, muss man so sagen. Und ich glaube schon, dass das gerade auch am Anfang dann verlierst du die ersten zwei Spiele. Dann verlierst du das dritte Spiel. Das hemmt natürlich. Dann kriegst du gegen Halle 10, 11 Mann, keine Ahnung. Vielleicht waren, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Lass mal, ist auch Schwamm drüber, ob es jetzt 11, 12 waren, ist ja wurscht. Aber dann kriegst du im Prinzip gegen einen Kader, den du eigentlich schlagen musst, allein von der Anzahl her, kriegst du so einen Nackenschlag, du merkst, die Stimmung kippt. Und das war ganz, ganz, da bin ich ganz bei dir, Fanung. Ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Auch, es hätte auch ganz, ganz böse in die andere Richtung gehen können. Das wollte ich damit sagen. Gerade in dem Spiel, wo du diesen Nackenschlag kriegst, dass die Mannschaft auseinanderfällt. Aber sie ist eben nicht auseinandergefallen. Das Gegenteil ist passiert. Sie haben sich wieder gefangen. Und seitdem Björn, sag ich mal, das Ruder übernommen hat, sind ja auch Punkte auf einmal gekommen. Klar war die Spielweise am Anfang jetzt nicht groß anders. Kann man auch nicht erwarten, wenn Björn das Ruder übernimmt, dass auf einmal der innerhalb von 4 Wochen alles auf links krempelt und auf einmal die Hurra-Eishockey spielen und alles ist toll und alles ist klasse. Aber nichtsdestotrotz hat sich die Mannschaft gefangen. Er hat es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und natürlich dann auch die Ergebnisse eingefahren. Und das war dann, glaube ich, letztendlich war es dann doch, warum ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit der Saison. Ich bin ganz bei Van Hong. Klar, ein neues Heimspiel gegen Weiden hätte ich mir auch gewünscht. Aber unter den Umständen, wo die Mannschaft durchgegangen ist und wie die Saison verlaufen ist, für mich persönlich war die Saison zufriedenstellend dann unterm Strich.
Ja. Jetzt haben wir den Trainerwechsel schon ein paar Mal angesprochen. Bei dieser Siegesserie von 13, 14 Siegen oder was danach, habe ich mir manchmal gedacht, wir hatten solche Saisons in den Jahren davor auch schon, wo Lenny sehr angezählt war. Einmal war er schon im Stadion und hat damit gerechnet, dass er rausgeworfen wird. Und dann hat man gesagt, komm, nee, du bleibst. Die Mannschaft hat sich für dich ausgesprochen. Das war vor der Selbstserie. Wo er auch 13 Siege am Stück gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, wenn du den jetzt nicht rausschmeißt, sondern sagst, nö, du bist unser Mann, das hätte er doch auch hinkriegen können. Also was hat der Trainerwechsel in dem Augenblick gebracht? Gut, Spekulatius zugegebenermaßen, so, ob er das jetzt auch geschafft hat, weiß man nicht. Aber was hat Björn anders gemacht als Lenny? Weil er ja selber gesagt hat, nach dem ersten Spiel, keine Ahnung, die Ansprache ist vielleicht eine andere, aber ansonsten mache ich eigentlich das Gleiche wie Lenny, ich habe die gleiche Philosophie.
Schwierige Frage, aber.
Danke.
Weil wir da ja auch nicht so tief in der Mannschaft stecken, wie vielleicht einige denken. Wir kriegen unsere Infos genauso über Social Media, über irgendwelche Statistikforen. Wir kriegen manchmal vielleicht mal was so durchgesteckt, aber das ist nicht so wirklich aussagekräftig, als dass man da jetzt so viel sagen muss. So viel sagen kann. Ich muss sagen, für mich war das überfällig damals. Und da, es ging mir weniger um die Ergebnisse, es ging um die Art und Weise, wie sie spielen.
Ja.
Das Ergebnis gegen Hamm war letztendlich nur der letzte Stoß. Und Weihnachten, volles Haus, und du verlierst gegen Hamm, die einen guten Kader haben, gar keine Frage, aber eher so um die Pre-Playoffs spielen, was nicht unser Anspruch ist. Das ist, es ging um die Art und Weise, wie sie spielen. Und das war, glaube ich, auch aus Fansicht nicht schön. Man hatte das Gefühl, Spieler sind da total verunsichert. Und deswegen, nach dem Wechsel kann ich auf jeden Fall sagen, auch aus der Entfernung, dass das besser wurde. Dass die Spieler auch irgendwie wieder mit Stolz aufs Eis gegangen sind und ich hatte auch das Gefühl, nicht so Angst hatten, vielleicht einen Fehler zu machen. Und so ein neues Selbstbewusstsein auf einmal da war. Und das ist ja dieser psychologische Effekt, der, wenn man einen Trainer entlässt und es kommt ein neuer, wobei es ja kein neuer ist, sondern er war vorher Co-Trainer, das muss man vielleicht dazu sagen, ne? Also sie kannten ihn schon. Dass jeder nochmal denkt, okay, jetzt habe ich eine neue Chance und jetzt gebe ich nochmal Gas.
Ja.
Dass das vielleicht dieser positive Effekt war, aber die Spielweise hat sich ja meiner Meinung nach nur in sehr geringen Teilen verändert. Und wir hatten auch Greg Thompson im Studio, der auch gewisse Dinge moniert hat. Das wurde auch besser. Das hat er mir auch nochmal bei der Apfelschorle erzählt.
Apfelschorle, ja.
Also ich glaube auch grundsätzlich vom Spielsystem her und alles hat sich ja nichts geändert. Das hat Björn ja auch immer wieder gesagt. Ich weiß noch, ich habe ihn, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Spiel, habe ich ihn nach dem Spiel kurz gesehen. Dann guckte er mich an und meinte nur so, er hätte von irgendjemandem gehört, so, wo er vorbeigegangen ist. Ja, der neue Trainer, der macht ja alles viel, viel geiler. Und das, auf einmal spielen die wieder Eishockey. Und er hat mich noch angeguckt und gesagt, ich mache eigentlich genau das Gleiche, was Lenny auch gesagt hat. Wir hatten beide die gleiche Philosophie. Eigentlich kann das nicht sein, dass es jetzt auf einmal völlig anders ist. Vielleicht hat er einen oder anderen Spieler, vielleicht hat er ihn menschlich anders abgeholt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Manchmal ist es so, dass du auch als, es ist ja in jeder Sportart das Gleiche, wenn ein Trainer wechselt, plötzlich fällt bei irgendeiner Mannschaft der Groschen, dass da, keine Ahnung, vielleicht irgendein Prozentpunkt, der auf einmal anders läuft, auf einmal läuft das Spiel. Sport ist so verrückt und jeder, der sportbegeistert ist, kann das nachvollziehen und weiß, wovon ich jetzt gerade rede. Wenn der Trainer auf einmal wechselt, manche Mannschaften spielen auf einmal wie befreit. Oder ein oder zwei Spieler spielen auf einmal wie befreit. Das kann ja irgendeine Kleinigkeit sein. Ich weiß nicht, muss ich Van Hong auch zustimmen. Wir philosophieren da natürlich auch ein bisschen rum, weil wir da auch ja, nicht so die Einblicke haben, die man jetzt haben müsste, um das detailliert analysieren zu können. Aber irgendwas muss er ja gemacht haben, dass es bei bestimmten Spielern, also oder bei im Gesamtkonstrukt oder im Gesamtablauf, ja, Klick gemacht hat, sage ich mal, dass es auf einmal wieder besser lief. Weil es lief besser. Und das war genau, was Van Hong auch meinte. Die Art und Weise, wie danach Eishockey gespielt wurde, war ja schon irgendwie das Gleiche, aber auch anders. Klingt jetzt bescheuert, aber jeder, der die Spiele auch gerade um den Trainerwechsel gesehen hat, weiß, worauf ich so hinaus will, auch wenn mir da so ein bisschen die Worte fehlen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, um da an, ohne Björn jetzt diskreditieren zu wollen, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob Lenny vielleicht den Turnaround nicht auch wieder geschafft hätte. Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Ich kann nur sagen, aus Fansicht, um jetzt mal Spray TV außen vor zu lassen, einfach nur aus Fansicht, ich bin froh, dass Björn diesen Turnaround geschafft hat mit der Mannschaft. Und ich glaube, wir werden nächste Saison auch einen anderen Saisonstart sehen. Nicht nur punktetechnisch, sondern eben auch ein anderes Auftreten. Wenn der Gros der Mannschaft so zusammenbleibt.
Da, ja, wir klopfen auf Holz, genau. Wenn das Gros der Mannschaft das ist, zusammenbleibt, mal gucken. Mal gucken, wen sie sich in der Vorbereitung so schnappen. Ich für meinen Teil war auch, ich sag mal, erleichtert. Ich habe den Eindruck, der Trainer Lenny Soggio war am Ende ein Rucksack, den alle mit sich rumgeschleppt haben. Das waren 6 Jahre. Da waren coole Spiele dabei. Da waren auch ein paar unerklärliche Niederlagen dabei, so wie das in jeder Mannschaft ist. Aber irgendwie war der Trainer, und ich möchte den Trainer explizit vom Menschen trennen, zum Menschen da will ich überhaupt nichts, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber als Trainer habe ich den Eindruck, das hatte sich jetzt einfach überlebt. Vielleicht auch schon länger als Dezember 2022. Also geht nicht um den Monat, es geht um die Jahreszahl. Aber er hatte erfolgreiche Playoffs gespielt, na klar, machst du dann weiter. Und ich habe schon an früherer Stelle mal gesagt, ich halte ihn eigentlich für den perfekten Trainer, für die Ansprüche am Pferdeturm. Jemand, der mit Platz 4 fertig ist, eigentlich nicht wirklich nach oben will. Das hat gut gepasst. Und jetzt war irgendwie die Zeit mehr als gekommen. Und deswegen fand ich es auch so spannend, dass im Spiel danach, Björns erstes, die Kurve eben derartig voll war. Und da wurde nicht kritisch geguckt, sondern da wurde richtig Gas gegeben. Und da waren auch ganz viele Sitzplätze plötzlich belegt und so. Gut, müsste zwischen den Jahren gewesen sein. Aber da war plötzlich, da war große Neugier und da war eine Aufbruchstimmung von allen Seiten zu bemerken, der Rucksack ist weg. Ich wünsche ihm alles Gute in Rostock, viel Erfolg. Wer weiß ja, wie man junge Leute fördert, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Sebastian Albrecht geht zurück nach Rostock, kennt Lenny als Trainer, der weiß, was er erwartet. Ist nicht so wie in Herne, wo sie alle flüchten, wo ein ebenfalls uns bekannter Trainer jetzt tätig ist, sondern in Rostock wird einfach in Ruhe weitergearbeitet. Finde ich bemerkenswert. Ich habe gesagt, ich will nicht über Spieler einzeln sie herauspicken und trotzdem ist ja die Situation um die Conti-Spieler bemerkenswert. Die haben viel auf die Mütze bekommen. Frage an euch, waren die wirklich so schlecht, wie behauptet?
Also sagen wir mal so, die Erwartungen, die in ihn gesteckt wurden, sind, die konnten meiner Meinung nach kein Spieler erfüllen. Ich weiß nicht, ob das System nicht gepasst hat. Das muss man, ne, das sind ja gerade Eishockeyspieler, sind sehr sensibel. Aber ob es menschlich vielleicht auch nicht gestimmt hat, auch das ist, aber Fakt ist, und das steht unterm Strich, dass wenn man sich auch die Top-Mannschaften anschaut, wir bleiben mal bei den Top 4 in der Oberliga Nord, da muss man sagen, dass ein Max Celan als Top-Offensivverteidiger mir in der Hauptrunde viel zu wenig offensiv gemacht hat. Der hat am Ende noch nicht mal mehr Überzahl gespielt. Das war einfach zu wenig. Und in der Abwehr hat er, muss man auch sagen, sehr viele Schnitzer drin gehabt. Ja. Von daher, also wenn du vorne nichts hast, hinten auch nicht so sicher, das ist schon schlecht für einen Conti. Ja. Und bei den anderen, ich will denen überhaupt nicht absprechen, dass sie nicht top motiviert waren. Pistilli, punktbester Spieler geworden, trotzdem am Ende des Tages. Aber ich glaube, da waren auch einfach so Sachen dabei, wo die Fans vielleicht auch ein bisschen kritisch waren. Oft das leere Tor nicht getroffen und wirklich das leere Tor nicht. Das konnte man ja dann sehr gut auf Video sehen. Das ist als Spieler, und ich fand ihn super sympathisch, aber da hat man sich einfach mehr erwartet. Das ist dann letztendlich dann doch zu wenig im Vergleich zu einem Parker Bowles im Jahr davor. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen hypothetisch, aber wenn man sieht, was für Geld auf dem Markt darum geschwört ist für Ausländer und auch für Deutsche, sondern allgemein, wie aufgebläht dieser Markt ist, dass es extrem schwierig ist, gute Ausländer zu bekommen.
Ja, ich würde da einfach mal direkt einhaken. Also unterm Strich würde ich sagen, so schlecht wie einige, die Contis gemacht haben, waren sie nicht. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber sie waren eben auch nicht so gut, wie man es sich erhofft hatte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Kernaussage von dem, was Van Hong angesprochen hat. Ich meine, wenn man sich anguckt, Pistilli, der hat in der Hauptrunde 70 Punkte gemacht. Das ist ja per se erstmal kein schlechter Wert. Aber wenn man dann zum Beispiel anguckt, dass von den als Stürmer von den 70 Punkten 25 Tore in der Hauptrunde dabei waren, du hast ja diesen Knipser dann nicht gehabt als Conti, den man gerne gehabt hätte. Ein Conti-Spieler, das ist so, dass, egal mit wem man spricht, wird sofort damit assoziiert, der muss Tore machen. Ja. Und 25 Tore in der Hauptrunde, ohne jetzt mich auf Pistilli anschießen zu wollen, sondern rein losgelöst von dem Herrn Pistilli, 25 Tore für einen Conti-Spieler, für einen Stürmer, ist zu wenig. Bei 56 Spielen. Ja, und das ging ja auch in den Playoffs weiter. Er hat in den Playoffs 2 Tore gemacht, in 8 Spielen. Er hat 3 Punkte in den Playoffs gemacht. Das ist für einen Conti zu wenig. Und ich kann da auch weitermachen bei Thiain, auch wenn der weniger gespielt hat. Und ich betone nochmal, das hat nichts mit den Menschen zu tun, um das ganz klarzustellen. Das hat
auch sehr sympathischer Finne. Sehr sympathischer.
Sehr sympathischer Typ. Genau wie Pistilli, auch ein sympathischer Typ, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, um den Namen Thiain, sondern ich sage jetzt mal Conti-Spieler Nummer 2, um bewusst den Namen zu trennen davon.
Ja.
Hat ja nicht so lange hier gespielt, muss man mal ehrlich sagen, weil er ja auch erst gegen Ende, ja, so 2 Drittel der Saison gekommen ist. Hat dann, ich glaube, 16 Spiele hat er gemacht, hat 17 Punkte gemacht. Per se auch wieder kein schlechter Punktewert, wenn man die Spiele zugrunde legt, aber davon waren halt 6 Tore. In den Playoffs, in 8 Spielen, hat er ein Tor gemacht.
Der hat aber richtig geil zurückgearbeitet. Also, wo der überall seinen Schläger hinten hatte, da wird, also für einen Conti.
Natürlich. Natürlich bin ich ganz
bei dir. Muss ich sagen, sein Backcheck, das war schon mehr als ordentlich und hat auch noch relativ wenig Strafen kassiert. Da kennen wir ja auch schon andere. Also, von daher, das ist schade. Man hat vieles probiert, aber unterm Strich, Sebastian geht ja auch recht, ist es einfach zu wenig. Und ich glaube, das ist auch, was uns von den anderen ambitionierten Vereinen oder unterscheiden oder unterschieden hat in der Saison, dass wir da einfach keine Kontinuität hatten, zu wenig Punkte, um da irgendwie wirklich auch ganz oben angreifen zu können.
Ja. Ich fand auch ein bisschen bemerkenswert, dass gerade eben beim Thema Pistilli, der hat ja gescored. Gut, 25 Tore kann man sich drüber unterhalten, aber der schien mir an einigen in den hinteren Monaten regelrecht angefasst. Wie der bei manchen Toren gefeiert hat, Hand ans Ohr, lasst auch hören eure Kritik, Zeigefinger nach oben, gen Himmel. Und man müsste mal gucken, wie viele von diesen 25 jetzt Game-Winner waren, welche die wichtigen Tore waren. Weil oft waren es aus meiner Sicht Tore, die halt den Spielstand nochmal nach oben geschraubt haben oder sowas. Also der entscheidende Mann auf dem Eis war mir für diese Position auch zu selten. Alles Gute an ihn. Hast eine großartige Spielkarriere schon hinter dir. Würdest du ja hoffentlich auch weitermachen können. Mir war es zu wenig.
Ja, das war ja so die Quintessenz, wenn man nur auf die reinen Tore guckt. Und egal, mit wem du dich unterhalten hast, ich kann mich nur wiederholen, Conti-Spieler wird sofort assoziiert, wenn du Stürmer bist. Du musst knipsen, du musst Tore schießen. Und das ist einfach von den rein statistischen Werten her bei beiden Offensivkräften zu wenig gewesen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob man sich rückblickend damit einen Gefallen getan hat, eine Conti-Stelle auf einen Verteidiger, ja, ich nenne es mal, zu opfern, in Anführungszeichen. Du hast nur 3 Conti-Stellen. Und ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht rückblickend besser gewesen wäre, einen deutschen Verteidiger zu holen oder irgendwas anderes.
Den es nicht gibt?
Der ist doch teurer.
Der ist noch teurer. Nee, aber man muss vielleicht dazu sagen, also zum Knipsen war, glaube ich, Pistilli jetzt nicht eingeplant. Also jetzt, wenn man mal vor die Saison geht, ich glaube, zum Knipsen war Herr Pizzais eingeplant. Denn der eine Left Wing, der andere Right Wing, dann hätte man da noch einen schönen Center reingestellt, so einen Schubert oder so. Und dann läuft das.
Hat ja auch nicht funktioniert, sonst wäre
ja
nicht
geklappt. Ja, hat nicht geklappt, aber ich will einfach nur damit sagen, ich glaube, der Kerngedanke ist, man hat einen Beatsize geholt, der gescored hat wie ein Weltmeister in der Saison davor. Man hat Pistilli als überragenden Vorlagengeber, der auch gut, aber nicht sehr gut scored. Und dann hat man vielleicht hätte da auch ein Pohanka gespielt in der Reihe. Man weiß es nicht, obwohl man, glaube ich, Pohanka mit Bacek nicht getrennt hätte, aber sei es drum. Ich will damit einfach nur sagen, dass ich das schon verstanden habe, auch wenn es kritische Stimmen gab, warum man diese Verpflichtungen so getan hat. Dass das jetzt nicht die Bestbesetzung ist für die nächsten 10 Jahre am Turm. Das ist wohl klar, aber im Eishockey ist es auch sehr schnelllebig. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und da zählt ja nur, ob du jetzt Erfolg hast und nicht in 5 Jahren.
Und hinterher lässt sich immer so gut klugscheißen von uns. Muss man halt auch mal ganz klar sagen.
Natürlich.
Wenn da am Ende 55 Tore stehen, dann nur mal irgendwas in den Raum zu schmeißen oder 60 Tore, dann sagt niemand was. Dann sagt jeder, super Conti, klasse Verpflichtung. Und so sitzen wir jetzt hier und ja, hängen uns an den nackten Zahlen auf und konsternieren. Es war vielleicht nicht das, was erhofft gewesen ist.
Ja, gut, aber das ist auch so ein bisschen das Los beim Sport. Wenn ich überlege, was in Toronto los ist, die haben da mit Austin Matthews oder sowas, ein Spieler, der jedes Jahr seine 60 Tore macht, ist einer der geilsten Stürmer, die du hast. Und dann fliegen sie in der Playoffs dann trotzdem in der ersten Runde raus. Und dann heißt es, ey, der hat sich überhaupt nicht im Playoffs gezeigt. Fauler Sack. Also das in etwas anderem, auf anderem Level haben wir bei uns halt auch. Das vielleicht zur Saison und trotzdem gab es da noch ein High oder Lowlight, je nachdem, wie man es nimmt, das gerade auch wieder im Forum rumgeht. Es ist 4 Monate jetzt nach dem Winter Game. Wie seht ihr es jetzt 4 Monate danach? War das ein cooles Event? War das ein geiles Eishockeyspiel oder war das, mein Gott, das braucht es auf unserem Niveau, ich will an den Turm kalt, dreckig, laut? Also wie seht ihr es im Nachhinein?
Ich bleib dabei. Das war ein geiles Event. Auch 4 Monate danach. Ich habe mir tatsächlich vor 1 oder 2 Wochen nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Nicht auf TheFanFM, sondern tatsächlich irgendeine andere Zusammenfassung. Weil ich das für die Oberliga und für den Standort Eishockey, Standort Hannover, einfach eine so geile Sache fand, dass ich heute noch eine Gänsehaut bekomme. Das muss ich wirklich so sagen. Die Indians haben da gut performt auf den Rängen. Das ist überragend gewesen. Auch die Aktion jetzt mit den einzelnen Sachen, die sie versteigert haben, das ist einfach überragend, was dort gelaufen ist, wie Eishockey im Fokus stand in Hannover. Und das muss unterm Strich stehen. Das war einfach eine geile Nummer. Wie nachhaltig das jetzt wirklich ist, das sei mal dahingestellt. Auch gerade was das Thema Sponsorenakquise anbelangt. Aber aus Fansicht muss ich sagen, ich denke da heute noch sehr gerne dran. Ich war mit meiner hochschwangeren Frau dort. Die denkt da auch noch gerne dran. Und die mag es nicht, wenn es kalt ist. Das kann ich mal sagen. Und der wird auch noch warm ums Herz, wenn sie daran denkt. Und das, finde ich, das überstrahlt auch heute alles noch.
Sebastian? Ja, für mich persönlich war es, ich sag mal so, eine sehr, sehr schwer zu schluckende Pille, weil ich am Donnerstag, bevor das Wintergame kam, meinen positiven roten Strich im Test hatte und fast, ich muss es mal, auch wenn man das so nicht sagt, fast zusammengebrochen wäre, als das passiert ist und gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich habe extra meine ganzen alten Kumpels, mit denen ich damals noch in der Nordkurve stand als Jugendlicher, akquiriert. Die kamen teilweise aus Süddeutschland hier angeschüsselt und dann hieß es, Jungs, ich wünsche euch viel Spaß, aber mit mir, Und ich habe es mir dann zu Hause tatsächlich im Stream angeguckt mit einem Tee und
mein Beileid.
Das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen erheitert hat, gefreut hat, war, dass ich gesagt habe, hier ist warm. Ihr friert euch alle den, ne? Wie es weitergeht, wir machen ja, wer weiß, wer hier bei dem Podcast zuhört, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. aber nichtsdestotrotz, ich glaube, eventtechnisch und auch, ja, ich nenne es jetzt mal eventtechnisch, war das eine super Sache. Ich habe auch von meinen Kumpels im Stadion gehört, die da waren. Es war ja nicht nur jetzt Raum Hannover, wo jetzt irgendwie Zuschauer gezogen wurde, sondern man hat auch im Stadion rum so viele verschiedene Trikots gesehen, auch aus der DEL2, aus der DEL, teilweise sogar aus Regionalligen waren Leute da. Also das war ja nicht nur eine Sache, die jetzt den Raum Hannover abgedeckt hat, sondern es war ja eine Sache deutschlandweit, wo einfach, ich nenne es jetzt mal positiv, und wir reden immer von den Eishockey-Bekloppte, auch von anderen Vereinen hergekommen sind, die gesagt haben, geil, das gucke ich mir mit an. Und ich hätte mir im Leben, und ich weiß noch, als es angekündigt wurde, Fanon und ich haben uns angeguckt und haben gedacht, wir kriegen da doch niemals 15.000 in die Halle. Never. Das können wir uns nicht vorstellen. Und am Ende waren es 33 oder sowas. Ich war 25.
Offiziell 35.
35.000. Also eine Zahl, wo wir uns vorher angeguckt haben und gesagt haben, also jeder, der mir damals gesagt hätte, dass da über 30.000 kommt, den hätte ich eingewiesen. Aber sofort mit dem Schein gesagt, never. Und von daher, es war ein brutal geiles Event. Aber wie gesagt, auch wenn es für mich persönlich mit einem großen Leiden und auch rückblickend immer noch wehtut, wenn man sich die Bilder anguckt und die Streams anguckt, dass man halt nicht vor Ort da gewesen sein kann. Aber ich bin froh, dass ich das erleben durfte. Und wer weiß, ob es so eine Chance nochmal gibt, so ein Event in Hannover, ja, auch wenn es am Pferdeturm nicht gehört ist, mit unserem lieben Nachbarn. Aber ich glaube, es war auch genau die richtige Partie, so ein Derby unter Freiluftspiel anzusetzen. Ich glaube, es hätte keinen besseren Gegner gegeben, als dieses Spiel Indians gegen Scorpions in so einem Rahmen aufzuziehen. Und von daher glaube ich auch rückblickend, das wird keiner von den Leuten, die dabei waren, vergessen. Sei es jetzt Spieler oder Offizielle oder eben Zuschauer, haben wir von Hong ganz gerade gesagt. Jeder wird wissen, mit wem er an dem Tag da war, was er gemacht hat. Wahrscheinlich sogar bis in die nächsten 10, 15 Jahre, was er morgens zum Frühstück gegessen hat und so. Das hat sich einfach eingebrannt. Und allein, dass bei einigen wieder diese Eishockey-Euphorie aufkam durch dieses Event. Was Besseres gibt's auch gar nicht.
Grüße gehen raus an Dennis Boxhorn. Ich bin nämlich danach mit ihm noch, wir haben die ganzen Spiele zusammengeguckt. Wir hatten die Möglichkeit, da nochmal besondere Karten zu erwerben. Haben die Spiele zusammengeguckt und wir waren dann danach noch bei der Aftershow-Party im Kapitol. Und das sagen wir beide uniso, das war ein so überragender Abend. Das ist mit Liveband, mit einer sehr, sehr guten Munich-Band, sehr, sehr gut. Also die haben das Kapitol dreimal abgerissen. Die Spieler waren ja auch noch da, die aus der Promi-Mannschaft von dem Vorspiel, die waren auch da. Ich habe selten so betrunkene Lokalpolitiker gesehen. Ich sage jetzt auch keine Namen. Aber das war überragend. Also wir sprechen auch heute noch davon, weil das ein so toller Abend war. Und jeder wird sich erinnern, so in den letzten 10 Jahren, was war mal eine geile Party? Und auch da sage ich, das war sicherlich unter den Top 3 so der letzten Jahre, auch vor Corona, an geilen Partys.
Ich nehme zur Kenntnis, ihr wart offenbar ganz positiv gestimmt von dem Derby. Und ich stimme dir vollkommen zu, Sebastian, ein anderer Gegner als dieser in Hannover wäre nicht möglich gewesen. Wenn du dir überlegst, Hannover Indians gegen, bei allem Respekt, die Tech Art Dragons aus Erfurt, ich weiß nicht, ob du da 10.000 hinkriegst. Also führt gar keinen Weg daran vorbei. Wenn du in der Oberliga irgendwie Zuschauer locken willst, dann musst du es mit genau dieser Spielpaarung machen. auch wenn sie dann sportlich irgendwie auf dem Eis jetzt so semi-interessant war, hatte ich so den Eindruck. Ja. Aber gut, so ist es im Augenblick. Und offenbar nächste Saison auch. Wir haben so ein bisschen, können so ein bisschen einen Haken an die Saison machen. Ich glaube, da ist viel passiert. Aber es bleibt uns der Blick nach vorne. Da gibt es ja ein paar Meldungen. Abgang Andy Güsau zum Beispiel. Die Geschäftsführung rappelt sich, tut sich neu, geht aus eigenen Gründen, sieht eine neue Zukunft für sich. Was mag das für den Verein bedeuten? Weil er ja im Prinzip bislang so die letzten Jahre in seinem Wirken so das Gesicht war und so ein bisschen das Sprachrohr und die Verbindung zu den Fans, scheint mir. Wer soll das übernehmen? Wer macht's? Wie kann das gehen?
Ja, also erstmal, wenn du was du sagst, was dadurch entstanden ist, kurz und knapp ein Loch und ein gewisser Identitätsverlust, ist einfach so gewesen. Du hast gesagt, hast gerade angesprochen, er war sozusagen das Gesicht, den jeder hat Andy mit der Geschäftsführung der Indians verbunden und der wird nicht nur als Mensch, sondern eben auch als Identifikationsfigur, so rum, schweres Wort ist es, ne? Wird er sicherlich fehlen und von daher, es wird schwer, die Position mit, du wirst sie nicht ersetzen können, aber ich sag mal, zumindest gleichwertigen Ersatz finden zu können. Das wird verdammt schwer und ich lasse mich einfach überraschen, wer es letztendlich wird, ohne mich da jetzt an Spekulationen beteiligen zu wollen und an irgendwelchen Gerüchten beteiligen zu wollen. Ich warte ab, bis es was Offizielles gibt und auch dann, ja, ich bin der ganzen Sache sehr offen gegenüber, weil es bringt nichts jetzt von vornherein irgendwie irgendeine Kelle zu schwingen oder zu sagen, ja, Person XY kann ich mir nicht vorstellen oder wie auch immer. Arbeiten lassen und dann können wir meinetwegen nach der Saison nächstes Jahr uns wieder zusammensetzen und sagen, war gut, war nicht gut oder was auch immer. Das ist so meine persönliche Meinung dazu.
Ja. Es ist halt auch ein bisschen das Business, ne? Also der eine geht natürlich, oder ist Andy sehr nah an den Fans dran. Aber es ist halt immer so, wenn jemand geht, irgendwie wird es sich wieder zusammenruckeln. Die Frage ist halt, wie wird es sich zusammenruckeln? Und wer wird dies tun? Ne? Ob die Aufgaben, die er übernommen hat, jetzt sozusagen verteilt werden auf die Schultern, die jetzt noch da sind, oder ob da eine neue Position installiert wird. Das sind ja auch strategische Entscheidungen, wie es mit dem Verein weitergehen soll. Denn Andy war ja oder ist ja auch immer noch Bindeglied zum e.V., was ja auch eine ganz, ganz wichtige ist an der Stelle. Und von daher, ja, es ist spannend, es bleibt spannend. Ich glaube, uns erwartet eine kurze Sommerpause.
Das ist so mein Problem bei dem Thema Andys Nachfolger. Wenn es einen geben sollte, es ist Ende April. Die Hauptarbeit muss eigentlich gerade passieren. Spielerverträge sind ideal, also in der DEL werden Spielerverträge üblicherweise im November gemacht. Das weißt du aus alten Augsburger Zeiten, weil die Mannschaft immer im November gut spielte und dann hatten sie alle ihre Verträge beim nächsten Verein unter Dach und Fach und sind im Dezember immer eingebrochen. So, also Spielerverträge sind hoffentlich schon länger unter Dach und Fach. Aber in Sachen Sponsoren, finanzielles Building, irgendwann muss der, die das Neue dann irgendwann halt schon kommen, um reinzukommen, um die Kontakte zu machen, um Klinken zu putzen, was Uwe Schlüter ja auch gesagt hat. Es ist Ende April. Die nächste Saison ist noch ein bisschen hin, aber vor allem nur sportlich. Die Administration muss gerade arbeiten. In diesem Zusammenhang herzlichen Glückwunsch an Jan Roterberg, der im März, glaube ich, Prokurist geworden ist bei den ECN Hannover Indians. Okay. Und ich gerade mal geguckt, wie es denn der GmbH so geht. Und ich kann zwar viele Zahlen nicht lesen, aber wenn man sich da wenn man sich einliest, ist die letzte Meldung, dass wir einen neuen Prokuristen haben. Ich nehme an, da wird Andy einfach ersetzt und macht immer Sinn, wenn es neben dem Geschäftsführer noch einen Zeichnungsberechtigten gibt. Blick nach vorn, Aussicht und Erwartungen für die nächste Saison. Vielleicht können wir es gleich verwursten mit unseren bislang bekannten Neuzugängen. Jonas Wolter kommt aus Leipzig. Und Top-Verpflichtung. Und seit heute Abend dann auch von Hannover Indiens Seite offiziell bestätigt, das Gerücht, was hier seit einem Monat rumgeistert, Brett Jaeger wird der Miserotti-Ergänzungsspieler. Die Nummer, neue Nummer 2 am Pferdeturm. Ich zweifle. So, aber wir haben also 9 Torhüter und wir haben 9 Stürmer. Was erhofft ihr euch von der neuen Saison? Platz 4? Und wie soll das Ganze aussehen?
Welche Platzierung oder welche Spieler? Weil Spieler sind ja schon einige da, muss man sagen. Also das Spieler Gerüst steht ja. Also da muss jetzt noch mal ein bisschen, ich sag mal, feinjustiert werden und ein paar Scharfschützen verpflichtet werden, um jetzt mal unrein zu sprechen. Aber ansonsten wurden ja mit vielen Spielern, Christmann, Pohanka, Batschek, Pohl, Messing, Turnwald, die haben ja alle laufende Verträge. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das beruhigt mich, dass die Spieler, also dass diese Verträge schon unter Dach und Fach sind. Die Pikers, die bleiben auch. Also von daher, das ist Joe Kiss auch. Also von daher, da glaube ich, das wird noch dauern, bis wir die Contis an der Stelle begrüßen dürfen.
Ja. Geht mir auch nicht darum, welchen Platz belegen wir am Ende, aber mit welcher Erwartung gehen wir rein? Also ich glaube, wenn das nächste Mal wieder einer kommt, so wie bei der SAP, also heißt ja, Platz 4 ist uns genug, wäre ich sehr unruhig. Weil ich nicht weiß, wem willst du das verkaufen?
Was möchtest du hören?
Mehr. Ich möchte endlich also mal
Platz 3.
Mit ein bisschen. Ich möchte am besten mit Herzblut hören, wir greifen oben an. Das ist mein, im Moment eines meiner Hauptprobleme mit unserem Club. Dass mir fehlt das sportliche Bekenntnis, wir sind die EC Hannover Indians, wir wollen oben angreifen. Der Aufstieg mag noch eine Weile weg sein, aber wir wollen irgendwie Platz 1. Komm, wir greifen Platz 1 an, wenn es Platz 2, Platz 3, wenn es am Ende Platz 4 ist, dann ist das so, aber wir greifen oben an. Weil mit was für einer Message gehen wir denn bitte zu den Sponsoren? Deswegen, manchmal fragt man sich, wie schafft es die Wedemark bloß so viel Geld aus den Sponsoren rauszuquetschen? Naja, die haben eine Geschichte zu erzählen. Die sagen, wir wollen nach oben, wir haben richtig was vor, wir machen Alarm. Die machen Alarm. Und dann sagen die Sponsoren, ja, eine Weile tragen wir das mit. Die Frage ist, wie lange? Wir sagen, naja, Platz 4. Da weiß ich, wo ich als Sponsor aber investiere. Also ich bin kein Sponsor, deswegen tue ich es nicht.
Ich bin grundsätzlich bei dir zu sagen, Platz 4 kann eigentlich nicht das realistische Ziel für die neue Saison sein. Aber ich glaube, zu sagen, wir greifen jetzt oben an, puh, damit tue ich mich auch schwer, gerade weil ich gesehen habe, was unsere geliebten Nachbarn da letzte Saison angestellt haben und ich ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte mal, da wird mit Sicherheit kein deutlich minder schlechter Kader nächste Saison an den Start gehen. Und die Frage ist, inwieweit willst du dieses Wettrüsten mit Biegen und Brechen mitgehen, um zu sagen, hey, wir wollen oben mitspielen, wir pumpen jetzt so und so viel, Summe X weiter in den Verein, um dann am Ende vielleicht irgendwann nach mehreren Jahren, ja, ich sag mal, vor dem Scherbenhaufen zu stehen und zu sagen, hey, jetzt haben die Sponsoren keinen Bock mehr. Und ich meine, Pferdeturm, man muss da kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle, die länger mit dem Pferdeturm verwurzelt sind, kennen unsere Vergangenheit und von daher bin ich da eher, ja, vorsichtiger. Und man sieht gerade, auch wieder, wenn man nach Hamburg guckt, wie schnell sowas gehen kann, dass man plötzlich vor einem großen Scherbenhaufen steht. Und ich meine, in Hamburg war es die letzten Jahre ja auch schon immer so, dass dort ja dieses Insolvenzgespenst so ein bisschen rumgegeistert ist. Warum auch immer, vermag ich nicht zu beurteilen, ist für mich auch völlig irrelevant. Fakt ist, es ist jetzt so gekommen, dass die Krokos ja nächste Saison wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, sie gehen nächste Saison nicht in der Oberliga an den Start. Davon ist auszugehen. Und ich möchte das in Hannover eigentlich nicht erleben, also zumindest jetzt als, ich sage jetzt mal,
streich mal das eigentlich. Streich mal das eigentlich. Ja, ich will das nicht mehr erleben.
Ich will es so, am Pferdeturm Punkt. Nicht erleben. Und,
ich glaube, das will keiner mehr.
Und einfach aus dem Grund zu sagen, wir greifen jetzt oben an, ohne Investitionen zu tätigen, das kauft dir im Endeffekt dann auch keiner ab. Ich meine, wenn du oben angreifen willst, dann musst du Geld in den Kader stecken, dann musst du das Geld aber auch irgendwo herkriegen. Und wenn du das Geld nicht hast, ist es auch genauso utopisch zu sagen, wir greifen jetzt oben an, wie zu sagen, wir wollen jetzt um Platz 5 mitspielen oder Platz 4 mitspielen. Das ist beides, ja, Mist, auf Deutsch gesagt, das so zu verkaufen. Und von daher, ich gebe dir recht, sportlich kann es nur heißen, dass wir auf jeden Fall besser abschneiden als letzte Saison. Und um dann vielleicht ein sportliches Ziel formulieren, Van Hong wird jetzt lachen, dann muss das sportliche Ziel mindestens Platz 3 sein.
Ja, also das kann man sich ja wünschen, das ist ja gut. Und ich finde es auch immer gut, wenn man sich hohe Ziele steckt. Aber wenn man sich anschaut, die Top-4-Mannschaften dieses Jahr in der Oberliga zusammengerechnet, Nord und Süden, also die im Halbfinale standen, Weiden, Rosenheim, Halle, Scorpions, da bin ich mir sicher, alle vier Clubs haben mindestens 500.000 und ich hau jetzt mal diese Zahl raus, 500.000 Euro mehr in den Kader gesteckt. Minimum. Mhm. Und da ist halt die Frage, wo soll das noch hingehen? Wo soll das hingehen? Ich verfolge ganz aktuell das Playoff-Finale Weiden gegen Rosenheim. Das ist ja unglaublich, was das spielt. Das ist ja unglaublich. Also wie viele DEL-Spiele da rumlaufen, DEL-2, das ist der Wahnsinn. Und da muss man sich halt fragen. Natürlich würde ich sowas gerne am Turm sehen, aber ich habe keinen Bock mehr auf eine Pleite. Und dafür ist mir Eishockey und der Pferdeturm zu lieb, als dass ich sagen würde, okay, wir gehen dieses Risiko ein. Und wir alle wissen, wenn wir in der DEL-2 auf Platz 14 stehen, kommen halt auch nur der harte Kern. Und das sind so 2000, 2005, so in dem Dreh.
Ne? Und ja, deswegen, die Erfahrung haben wir gemacht, ja.
Ja,
ja, fair enough. Mir würde es ja reichen, wir wollen die Top 3. So. Ja, irgendwie, also die Entwicklung gefällt mir nicht. Gefällt mir im Augenblick gar nicht.
Ich muss dir ganz klar sagen, aus Fansicht, und ich würde mir schon, natürlich wünscht sich jeder am Pferdeturm, dass man DEL2 nochmal sieht. Oder meinetwegen, ja, wie auch immer die Liga in 5 oder 6 Jahren heißt, scheißegal, aber wir wissen alle, worüber wir hier reden.
Ja. Einen Aufstieg noch miterleben.
Ja, genau, und ich glaube, das ist bei jedem so, gerade wenn du jetzt durch die DEL2 mal guckst, als man noch die eingleisige Oberliga hatte, da sind schon, wenn du jetzt in die DEL2 guckst, Namen dabei, gegen die hast du damals gespielt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Jokers aus Kaufbeuren, nur um mal irgendwas jetzt zu sagen. Und das wäre einfach so, ja genau, Krimmitschau, das wären jetzt einfach mal so Vereine, wo ich sagen würde, ey, das nochmal zu sehen, wie die Indians in der zweiten Liga gegen diese Vereine nochmal spielen, das wäre so mein Herzenswunsch. Aber ich meine, wünschen kann man sich viel. Und da bin ich wieder bei Van Hong. Man muss es halt bedacht angehen. Und wenn sich die Möglichkeit nicht bietet, dann ist es vielleicht besser, das nicht erzwingen zu wollen.
Bin ich ganz dankbar, dass ihr das so seht, weil ich weiß, wenn ich mit Mike zusammen Luftschlösser baue und neue Stadien und sowas, werden wir im Forum wieder zerrissen, was uns denn einfällt. Und insofern ist das hervorragend, dass ihr da die geerdetere Variante anbietet. Es gibt diese Strömungen, glaube ich, beide am Turm, und beides hat seine Berechtigung. Am Ende des Tages sind wir trotzdem alle immer da. Jetzt haben wir so eine Stunde geplaudert und ich habe ein bisschen Angst, die Büchse der Pandora zu öffnen, weil Sebastian hat ja schon angedeutet, Hamburg ist weg vom Fenster. Gruß nach Hamburg, das war euch wirklich nicht zu wünschen. Ich hatte mich eigentlich aufs Wintergame auf St. Pauli gefreut. Mhm. Aber Hamburg ist nicht der einzige Verein. Und vielleicht können wir noch ein paar Minuten über die Zukunft der Oberliga sprechen. Hamburg ist weg, Klostersee ist weg, Füssen und Passau denken sehr laut nach. Wir haben sehr viele Varianten. Dietz Limburg ist schon weg, exakt. Wir sind schon freiwillig raus. Wie kann diese Liga überhaupt weiter bestehen? Ist das nicht alles ein Himmelfahrtskommando? Oder wie sieht euer Rezept aus für die Lösung der Oberliga? Deutschland, Eishockey Deutschland wartet auf euch.
Es ist ein Himmelfahrtskommando, wenn du es zulässt. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Solange es darum geht, mit Biegen und Brechen aufsteigen zu wollen und Unsummen in Kader reinzupumpen, die du vielleicht am Endeffekt doch nicht hast, dann wird es ein Himmelfahrtskommando. Aber solange du Vereine hast, die grundsolide denken und vernünftig wirtschaften, und in dem Sinne Grüße gehen raus an Dietz Limburg. Ich habe Hochachtung vor der Entscheidung vor denen. Und ich ziehe da wirklich, ja, ich ziehe meinen Hut virtuell sowohl als auch so. dass man dort zu der Einsicht gekommen ist, dass es unter den Gegebenheiten halt nicht funktioniert. Und solange man diese Reflexion noch machen kann, glaube ich, hat die Oberliga schon eine gesunde Zukunft vor sich. Die Gefahr, die ich einfach nur sehe, ist, und Van Hong hat es eben auch schon angedeutet, wenn du dann siehst, wie Vereine wie Rosenheim, wie Weiden, wie die Scorpions da mit einem Kader rumlaufen.
Halle, nicht vergessen.
Halle ist ja auch, eigentlich ist es auch egal, wie die Vereine heißen, solange dieses Wettrüsten sich immer weiter dreht. Und ich meine, im Endeffekt haben wir nur einen Platz, der aufsteigen kann. Heißt, nur wenn wir uns mal an diesen 4 Vereinen aufhängen, bleiben 3 auf der Strecke. Die werden nächstes Jahr wieder aufrüsten und wieder aufrüsten und wieder aufrüsten. Und dann entwickelt sich irgendwann eine Eigendynamik, wo ich ganz bei dir bin, Johannes, du hast am Anfang gesagt, irgendwann muss diese Blase platzen. Das geht gar nicht anders. Und meine lieben Kumpels erzählen das seit Jahren, Vergleich rüber zum Fußball. irgendwann muss eine Blase platzen. Hm. Die Frage ist nur, wie lange geht das Ganze gut und wie groß wird am Ende der Knall? Und da müssen, glaube ich, die Vereine selber sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Gerade im Eishockey, wir haben es gesehen, platzt die Blase mal schneller als in der, ich nenne es jetzt mal, größeren Sportart Fußball. Auch wenn das die ganzen Eishockey-Fans nicht hören wollen, aber unterm Strich, wenn man die Summen vergleicht, ist es nun mal so. Und ganz Eishockey klar. ist nun mal eine Sportart, die ohne Förderung nicht funktioniert. Das geht beim Fußball vielleicht in gewissen Teilen noch anders. Aber gerade in Eishockey ist sehr, sehr abhängig von Sponsorengeldern, von der Fanbase. Und diesen Grad zu treffen, ja, man soll diesen Grad nicht verlassen, sonst kann es schneller gehen, als dem einen oder anderen lieb ist.
Ja, mir tut das auch unheimlich weh mit den Krokus, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, das haben sie nicht verdient, aber es ist bitter für die Liga. Ja. Es ist bitter für die Fans vor Ort und es ist auch bitter für Spieler, die man gerade erst verpflichtet hat. Und da, finde ich, hat man auch eine Verantwortung. Das sage ich jetzt einfach mal so geradeaus raus. Die gehen auch ihren Job nach und wenn man irgendwie ein Papier unterschreibt, geht man davon aus, dass man das auch bekommt. Ich kenne die Details nicht, aber es ist für Hamburg sehr, sehr bitter als große Sportstadt, ne? dass sie es nicht schaffen, da eine Halle hinzustellen, die auch irgendwie DL2-tauglich ist. Ne? Da kommt man wieder zu den Zielen, wo Sponsoren auch kommen und auch gerne ein bisschen Geld mitbringen. Das geht halt einfach nicht. Dieses Island Farmsen, das war ja schon immer eine Katastrophe. Das muss man ja sagen. Also auch schon für Oberliga-Verhältnisse war das mehr als nur
schwierig.
Genau. Dass da viele Vereine drüber nachdenken, das sollte den Verantwortlichen beim DEB auch nochmal zu denken geben, ob das Konstrukt so funktioniert. Wenn man sieht, wie viel die ersten Vereine da so reinstecken. Also bestes Beispiel, die Scorpions. Die haben so viel investiert dieses Jahr. Die haben diese Hauptrunde, das kann man auch hier im Podcast, glaube ich, sagen, dominiert, nach Belieben.
Ist so, ja.
Die hätten jedes Spiel gewonnen, wenn sie gewollt hätten.
Und das war auch mit so einer Rumpfmannschaft. Die hatten ja noch ein kleines Team die ganze Zeit.
Ja, und haben sich erst kurz, und auch da, das ist immer wieder, was mich im Eishockey auch ärgert, dass sie bis zum 31.01. dieses Wechselfenster offen ist. Das heißt, sie verpflichten dann nochmal den Top-Verteidiger aus der DEL2, weil die im Mittelfeld spielen, dann hauen sie da nochmal ein ordentliches Gehalt raus für 2 Monate oder 3. Das funktioniert doch nicht. Das ist doch keine fairen Bedingungen. Und das ist ja bewusst so geplant gewesen. Das war ja nicht so, dass sich da jetzt 3, 4 verletzt haben, sondern sie sind ganz bewusst mit einem schmalen Kader in die Saison gegangen. Und dann kommen sie in die Playoffs, spielen gegen den Süden, dann wird das Niveau deutlich höher. Mhm. Und Kevin Gaudet hat das auch in einer Halbserie dann auch gesagt gegen Rosenheim. Das Niveau im Norden, das ist so bescheiden, das geht nicht. Wir haben gar keine Chance gegen den Süden, weil wir nicht auf diesem Niveau spielen die ganze Saison. Da hat er nicht recht. Also da hat er recht.
Ja,
hat er. Da hat er komplett recht. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, die Scorpions sind auch diejenigen, die es befördern. Ne? Also die da halt auch mitspielen und unglaublich viel Geld in die Hand genommen haben. Und am Ende, ich will nicht sagen vom Scherbenhaufen stehen, aber das ausgewiesene Ziel nicht erreicht haben.
Aber inwiefern befördern Sie das, wenn Sie jetzt sich mit Absicht eine schlechtere oder normalere Mannschaft zusammenstellen, ohne diese ganzen Ausnahmeleute, die Sie da zum Teil hatten, dann sind Sie einfach nur schlechter. Dadurch wird kein anderer besser. Dann wäre das Niveau im Norden ja nicht besser gewesen.
Das stimmt, das stimmt. Also Sie befördern das, also dass diese Preise so explodieren.
Okay. Mhm.
Auf dem Spielermarkt. Ne? Also da sind sie natürlich nicht alleine für verantwortlich. Das, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Das wäre auch ein bisschen vermessen. Ja, aber diese Preise, die da aufgerufen werden für Spieler, das ist, also die so in den Foren so rumgeistern, das ist schon der Wahnsinn. Mhm. Und das finde ich, das macht dann auch keinen Spaß mehr, weil dieses Derby, das ja sowieso jedem auf den Sack geht, mehr oder weniger, das geht mir noch mehr auf den Sack, weil ich halt weiß, das sind keine gleichen Bedingungen. Ja. Noch nicht mal ansatzweise sind das gleiche Bedingungen.
Wir sind überspitzt gesagt jetzt damals wieder da gelandet, wo die Scorpions noch in der DL gespielt haben und unsere Indians dann bei der Stadtmeisterschaft angetreten sind mit einem Kader, wo du von vornherein schon wusstest, du kriegst jetzt derbe auf den Sack, weil die einfach 2 Ligen besseren Kader zusammen hatten. Gut, 2 Ligen besser war er jetzt vielleicht nicht, aber das ist das, was, da bin ich ganz bei Van Hong. Du wusstest halt von vornherein schon an dem Spiel, es hat dir einfach den Reiz genommen, weil du wusstest, sportlich, Entschuldigung, gibt es wieder auf den Sack. Mhm. Und das wusstest du von vornherein. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was Van Hong gerade meinte.
Ja. Aber wohin soll es mit der Oberliga gehen? Ich denke, man muss sich entscheiden, möchte man, dass es eine wirkliche Profiliga wird, dann muss man auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und vielleicht auch eine Oberliga haben, also eine dritte Liga, eine gesamtdeutsche dritte Liga, ne? Was schon mal gescheitert ist, ja. Aber ich bin mir sehr sicher, dass jetzt auch nicht mehr Fans aus Weiden, jetzt mal, wenn Weiden nicht aufsteigen sollte, kommen, als aus Herford. Ja. Also, dann haben wir vielleicht mal eine weitere Fahrt, aber das ist ja auch eine Tagestour, das wissen wir jetzt ja aus den Playoffs. Das sind nicht die großen Mehrkosten. Klar, die Mannschaften, die dann sehr weit im Süden sind, dann sprechen wir sicherlich über andere Kosten, aber...
Naja, da muss der Bus 2 Stunden weiterfahren, ne? Genau. Wenn es dann richtig weit in den Süden geht.
Hm. Ja, braucht einen zweiten Fahrer.
Und wir hatten halt letztes Jahr durchaus auch schon eine Profimannschaft. Das war ja auch erklärtes Ziel von Lenny, damit er jeden Tag irgendwie zweimal mit denen aufs Eis kann. Ja, dann müssen sie noch länger im Bus sitzen. Stimmt, unangenehm.
Ja, aber also der Punkt ist ja, also wenn du mit so Mannschaften spielst wie Dietz Limburg, wie Herford, die eigentlich ehrlicherweise eine sehr gute Reihe hatten, das sind dann die Contis gewesen in der Regel, mit noch sehr guten Deutschen vielleicht noch, dann noch eine gute zweite und dann war da nichts mehr. Mhm. Dann, das hat gereicht manchmal, es hat aber manchmal nicht gereicht. Und das ist einfach was, wo ich sage, bringt uns das jetzt weiter? Was bringt es der Liga? Also ich war Es ist ganz schwer vorherzusehen, in welche Richtung das jetzt alles geht. Da man sich ja auch mit der DL2 nicht einig ist. Ich glaube, die Indians werden sehr wohlwollend aufgenommen werden in der DL2. Ich glaube, dass der Standort Hannover da wirklich fehlt. Und ich meine die Stadt Hannover.
Natürlich.
Und das ist da spielen sehr viele Traditionsvereine, gegen die ich auch gerne nochmal spielen wollen würde.
Ja, das würde ich wohl auch gerne. Ich finde, es fällt einfach nur auf, dass in dieser Saison gehäuft Vereine zurückziehen oder pleite sind und dass aus den darunterliegenden Ligen ums Verrecken keiner hoch will. Ja. Mhm. Kein Braunlage, kein Salzgitter, kein Sande, gut, weiß ich nicht, aus der Bayern.
Timmendorf. Auch.
die Beach Boys. Das ist ja eigentlich schon ein Alarmsignal.
Ja, genau.
Also für mich persönlich ist das doch das größte Alarmsignal, was du kriegen kannst, wenn die Liga da drunter sagt, ey, wir wollen gar nicht hoch. Aus welchen Gründen auch immer. Also genau, ich glaube, wir können uns da mal weit aus dem Fenster lehnen, das werden finanzielle Gründe sein. Da lehne ich mich jetzt einfach mal, ohne dass ich irgendwas weiß, weit aus dem Fenster. Mhm. Aber wenn du praktisch keine Nachrücker findest für Mannschaften, die zurückziehen, dann scheint ja irgendwas in dem Gesamtkonstrukt Oberliga nicht zu funktionieren.
Mhm. Genau.
Das ist ja, also ich kenne keine Sportart, wo so oft ein unterklassiger Verein sagt, ich will nicht aufsteigen oder wie auch immer, sondern sagt, lass mich in Frieden, ich bin zufrieden hier, wo ich bin, ich will da gar nicht mitmachen und wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Gründe, die müsste man doch zumindest als Verband erörtern können. Warum wollen diese Vereine nicht hoch? Ich meine, du bist als Verband zuständig für deinen Unterbau. Und da komme ich gleich zu dem nächsten Punkt. Das wird auf Dauer nicht gut gehen, dass die DL2 anders organisiert wird als die Oberligen. Das klappt nicht. Und man sieht es, ich persönlich finde das ist der größte Super-GAU, den man bauen konnte. Man holt sich Tilburg in die Liga, weil man sagt, ey geil, die heben das Niveau an. Und im Umkehrschluss heißt es, ja, aber aufsteigen könnt ihr nicht. Ja. Also, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Du holst eine Mannschaft rein, um das Niveau hochzuheben. Und diese Mannschaft hat die ersten Jahre ja komplett alles zerlegt, als die hier waren.
Ja.
Und dann sagst du denen, ihr könnt jetzt mal mitspielen um die goldene Ananas, aber alles andere geht nicht.
Ja.
Und da kommen wir wieder zu Van Hong, Sportlergedanke. Also jeder, der Sport betreibt, macht das doch mit dem Ziel, das Bestmögliche zu erreichen. Sonst bist du als Sportler einfach fehl am Platz. Und wenn du im Prinzip von vornherein nichts erreichen kannst, führt das doch den Sportgedanken völlig ad absurdum. Und das sind so zwei Punkte, wo ich ganz große Gefahr sehe und auch für die Zukunft eine ganz große Gefahr sehe, dass im Prinzip jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht.
Da sind aber Eishockey-Fans viel gewöhnt. Ich glaube, das können die ab.
Die Welt ist scheiße, aber wir sind es irgendwie gewöhnt. Das ist ein super Fazit für diesen Podcast. Ja, ihr merkt schon, wir haben auch keine wirkliche Lösung für diese Oberliga-Problematik, aber wir haben noch sehr viele Monate, in denen wir versuchen können, das zu füllen. Ich würde an dieser Stelle mal den Deckel drauf machen, beziehungsweise die dicke Lady singen lassen. Stunde 15 ist etwas länger, als ich mir vorgenommen hatte, aber ich hoffe, ihr seid uns gewogen geblieben, weil gerade diese Oberliga-Problematik, ey Freunde, da können wir, glaube ich, stundenlang reden und leider wahrscheinlich brotlos, weil noch habe ich keine Lösung gesehen, auch im Forum, da wird ja auch viel diskutiert, von der man sagen will, jo, das sieht doch mal tragfähig aus, zumal wir auch alles ausprobiert haben. Ich sage ganz herzlichen Dank an das Studio 4, an Sebastian und Fanon, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nach so langer Zeit, mein Gott, unsere Playoffs sind auch schon wieder einen Monat, glaube ich, fast rum, aber irgendwie muss man die Sommerpause erfüllen, insofern, ich verstehe schon, dass ihr auch bereit wart, mitzumachen. Vielen Dank euch fürs Teilnehmen. Ich wünsche euch eine angenehme Sommerpause, euch da draußen an den Geräten einen guten Dienst, den ihr jetzt wahrscheinlich antretet, wenn ihr jetzt noch im Auto gesessen habt, um das fertig zu hören. Alles Gute, haltet die Ohren steif, seid der Oberliga und den EC Hannover Indians gewogen. Bis zum nächsten Mal. Hier am Turm, Folge 14, sagt Tschüss.